Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Uwe Timm wird in Kürze 80 Jahre alt und er meldet sich zu Wort mit einem Buch über Utopien. Warum man heute noch Utopien braucht, das verrät uns der Autor gleich im Gespräch. Zunächst aber möchte ich Ihnen den neuen Roman von Hans-Joachim Schädlich vorstellen. Der 1935 in Thüringen geborene Hans-Joachim Schädlich war lange Zeit ein fast unsichtbarer, weil regimekritischer Schriftsteller. Seinen Lebensunterhalt verdiente der promovierte Sprachwissenschaftler als Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften der DDR. Das war möglich bis zur Ausbürgerung Wolf Biermanns. Als Schädlich diese dann kritisierte, nahmen die Repressalien zu. 1977 reiste auch Schädlich in die Bundesrepublik aus. Nach einem Band mit Erzählungen erschien dann in der Bundesrepublik 1986 sein erster Roman Thalhofer. Thalhofer, das ist die Geschichte eines preußisch-deutschen Geheimpolizisten, der über ein Jahrhundert lang wechselnden Staatsregimen dient. 1992 folgte der schmale Band Die Sache mit B. Darin berichtet Schädlich von der bestürzenden Stasi-Bespitzelung durch seinen eigenen Bruder. Auch sein neuer Roman Die Villa schöpft aus der Geschichte und ist inspiriert von der eigenen Biografie. Für den Büchermarkt hat Paul Stob den Roman gelesen.
Ort der Handlung und stumme Zeugin eines deutschen Familienlebens. Diese beiden Rollen spielt die titelgebende Villa in Hans-Joachim Schädlichs neuem Roman. Akribisch stellt der Autor auf den ersten Seiten die Gründerzeitvilla in seinem Geburtsort Reichenbach im thüringischen Vogtland vor. Kein Detail fehlt in dieser Beschreibung im Stil eines Maklerexposés.
Die Tür in der Treppenhalle. Ein erster großer Raum. Der Platz der Garderobe. Ein Bleiglasfenster. Die raumbreite, dreistufige Treppe in die Haupthalle. Hochparterre.
Der Roman kommt auf diesen ersten Seiten ohne Verb und Nebensatz aus. Auch die weiteren, kurz gehaltenen Kapitel, alle höchstens 5 Seiten lang, sind in einem radikal reduzierten Stil verfasst. Die Kapitel geben protokollhaft einzelne Familien- und Nachbarschaftsszenen wieder. Schädlich erzählt in Episoden von der Familie Kramer zwischen Anfang der 1930er Jahre und 1950. Elisabeth und Hans die Eltern, Kurt, Georg, Paul und Thea die Kinder. Im Wollhandel ist der Vater einigermaßen erfolgreich und kann sich 1940 den Kauf der Villa leisten. Politik spielt keine große Rolle, aber aktives Mitglied der NSDAP ist der Vater schon früh. Sein Sohn Kurt geht ohne Begeisterung in eine nationalsozialistische Napola-Kaderschmiede. Weltgeschichte, wie sie von Berlin aus gestaltet wird, nehmen die Kramers fast teilnahmslos zur Kenntnis.
Am 10. Mai 1940, abends bei einem Glas Wein, sagte Hans Kramer zu seiner Frau: Die Wehrmacht ist in Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich einmarschiert. Elisabeth Kramer: Vor einem Monat Dänemark und Norwegen, jetzt Holland, Belgien, Frankreich. Müssen wir da nicht Angst haben? Hans Kramer: Ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen.
Auch als die Nazi-Politik den kleinen Ort unmittelbar erreicht, ist niemand erschüttert. Da verschwindet im Herbst 1938 der Lehrer Roth. Und aus Parteikreisen hört Hans Kramer, dass zwei jüdische Reichenbacher nach dem Verkauf ihrer Unternehmen Suizid begangen haben. Elisabeths eigener Bruder Fritz, der an Schizophrenie leidet, wird Opfer der Nazi-Morde an Behinderten. Nur Fritz' Mutter weint. Elisabeth bleibt stumm. Trotz des distanzierten Tons und des Episodencharakters mit den dazugehörenden Lücken in der Chronologie gelingt es Schädlich, auf beklemmende Weise die Atmosphäre in der Villa darzustellen. Das Beschweigen, das Wegsehen und die Gefühlsarmut. Im Sommer 1943 stirbt Hans Kramer. Schon schwer von Krankheit gezeichnet, verliert er für einen Moment seine Sprachlosigkeit und gesteht seiner Frau:
Ich fürchte mich. Der Krieg überall in Europa, die Behandlung der Juden, die KZs, Stalingrad, die vielen Toten, das sind Verbrechen. Ich habe meine besten Jahre Verbrechern geopfert. Elisabeth Kramer sagte: Du darfst dich nicht aufregen, es ist zu spät.
Das ist das höchste Maß an erkennbarer Realitäts- und Rechtswahrnehmung. Es muss eine Rechnung für die Menschheitsverbrechen geben. Aber die Rechnung fällt dann glimpflich aus. Noch im Krieg muss die Villa verkauft werden und im Nachkriegswinter wird gehungert. Die Familie fügt sich geschmeidig ein in die Besatzungssituation, erst unter den Amerikanern, nach der neuen Zoneneinteilung unter der Sowjetverwaltung. Elisabeth findet einen neuen Mann. Als alte Frau kann sie sich nach der deutschen Wiedervereinigung die Villa noch einmal ansehen. Schädlis konsequent durchgehaltener, dokumentarisch knapper Stil mag zunächst irritieren, erweist sich aber als kunstvolle Art, einen wesentlichen Aspekt Deutschlands in der NS-Zeit eindringlich zu beschreiben. Das Banale eines Alltags unter einem monströsen Regime. Es ist ein Roman des 21. Jahrhunderts, der vom Leser erwarten kann, die detaillierten Darstellungen der Nazi-Zeit aus dem 20. Jahrhundert zu kennen. Von den historischen Analysen über die Biografien bis zu Walter Kempowskis Großcollage Echolot, die man mit ihrem Totalitätsanspruch als Antipoden zu dieser skizzenartig knappen Geschichte sehen kann. Einen einzigen ironischen Moment bietet im Epilog die jüngste Geschichte. Die Villa wird 2007 abgerissen, um Platz zu machen für eine neue Fabrikhalle. Spezialisiert ist die expandierende Firma auf die Herstellung von Geräten zur Aktenvernichtung.
Das sagt Paul Stob zu Hans-Joachim Schädlich, Die Villa. Erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg, 192 Seiten, kosten 20 Euro. Und damit kommen wir zu Uwe Timm. Am 30. März 1940 in Hamburg geboren, prägt Uwe Timm seit einem halben Jahrhundert die deutsche Gegenwartsliteratur. Mit Romanen, Kinderbüchern, Hörspielen, Essays. Auch sein jüngstes Buch ist ein Essayband. Er heißt »Der Verrückte in den Dünen«. Ausgangspunkt für diesen Roman war eine Frage, die Uwe Timm unlängst in der Öffentlichkeit in Berlin gestellt wurde, nämlich, ob die heutige Politik noch Utopien brauche. Ich habe mit Uwe Timm vor der Sendung gesprochen und meine erste Frage an ihn war, ob er für sich eine Antwort gefunden hat.
Also jedenfalls keine ganz knappe, einfache Antwort. Also ich will das vielleicht so umschreiben. Die ganz geschlossenen Utopien, so wie es etwa der Marxismus ausgebildet hat oder wie es in früheren Zeiten Thomas Morus gemacht hat, Utopia, oder wie es KB gemacht hat, die Reise nach Ikarien. Also das sind Dinge, glaube ich, die so nicht verwirklichbar sind, weil die in einer Rationalität stecken, die Spontanität meistens verhindern und eines nicht mit bedenken, das sind die Emotionen, diese wunderbaren, nicht ganz rational erfassbaren Emotionen wie Liebe, Neid, Hass, Eigensinn.
Ihr Essayband lautet »Der Verrückte in den Dünen«. Sie kommen darin, Herr Timm, auf verschiedene utopische Denkgebäude und soziale Bewegungen zu sprechen. Und sehr früh in diesem Essay konstatieren Sie auch eine Nähe zwischen der Utopie und der Literatur. Sie übersetzen Utopie als Utopos, als Nichtort, und schreiben, ich zitiere Sie jetzt, »Literatur bringt in der Sprache solche Gegenwelten, die einen nicht realen Ort haben, hervor. Insofern ist sie utopisch.« Erklären Sie mir diesen Befund.
Ja, ich meine, unsere Sprache, die Sprache hat ja die Möglichkeit, das Konditional, also der Möglichkeitsform. Und da ist ja permanent in Erzählungen, in Vorstellungen eingelagert, das, was wir sein könnten, wie etwas sein könnte, wie etwas wäre. Also das ist alles im Konjunktiv. Also diese Möglichkeitsform bildet sich aus, beispielsweise in jedem Roman, in jeder Erzählung. Das sind ja Welten, die so nicht da sind, aber doch da sind. Für jeden Einzelnen, der das liest, der füllt die mit seiner Fantasie, mit seiner Vorstellung an. Und es sind sehr unterschiedliche Welten damit auch, nicht? Denn ein Text, ein literarischer Text, der schattet sich bei dem jeweiligen Leser, auch in der jeweiligen Zeit, anders ab. Also es sind so andere Zugänge, andere Vorstellungswelten, die sich damit verbinden. Und also beispielsweise, man kann mit einer Figur, läuft man durch Berlin, wenn man an den Alexanderplatz denkt, an den Biberkopf, dann ist das eine Nicht-Welt und doch eine Welt. Also es ist nicht der Ort der Konkrete, es ist eine vorgestellte Welt und immer jeweils auch neu ausgefüllt von der jeweiligen Lesersubjektivität. Das macht das Spannende auch aus.
Kommen wir zu dem Titelgebenden, der Verrückte in den Dünen. Das war jemand, der hat tatsächlich gelebt. Ein Mann namens Carlos Idaho Gesell. Dem ist es, gegen alle Wahrscheinlichkeiten, muss man sagen, gelungen, einer Dünenlandschaft an der argentinischen Westküste eine ganze Stadt abzutrotzen. 1931 gegründet, die Villa Gesell. Sie, Herr Tim, das ist Ihr erster Essay, beschreiben Carlos Gesells Ringen mit und gegen die Mächte der Natur in, finde ich, durchaus zu Herz gehender Weise. Immer wieder versinken Pflanzungen und Befestigungen in Treibsand und Carlos Gesell verliert ja fast den Verstand und ganz sicher eine seiner Frauen. Jetzt könnte man, wenn man das so liest, zu dem Schluss kommen, dass, wenn man eine Utopie verwirklichen will, und ihm ist es ja gelungen, durchaus auch eine Portion Glaube, aber vielleicht auch ein Schuss Wahnsinn dazu gehört. Wie sehen Sie das?
Ja, dazu gehört ganz sicherlich eine enorme Energie, eine enorme Leidenschaft, der etwas zu verwirklichen. Und ja, vielleicht haben Sie auch recht, die haben den natürlich als Wahnsinnigen bezeichnet, die Argentinier, die ihn dort in dem Sand wühlen sahen. Also diese Dünen, der versuchte, die Dünen zu befestigen, die sich ständig bewegten und so. Das Kuriose daran ist, dass sich das nachher dann wieder verwandelt hat. Heute ist diese Stadt, also ich war da mehrmals, weil meine Frau daherkommt, eine Glücksritterstadt. Also es ist eigentlich in dem Ziel, also Antialkoholismus dazu leben, kein Glücksspiel zu haben, gerade nicht das geworden, sondern da wird schon kräftig gekifft und gehascht und auch fleißig der Cuba Libre getrunken. Aber es ist eine sehr lebendige Stadt, viele junge Leute. Es ist eine Stadt voller Lust und vor allen Dingen für mich war es eine Stadt, das ist meine persönliche Utopie und das versuche ich zu beschreiben, in der ich sehr entfernt von allen Zwängen hier mit der Arbeit damals war, meine Romane schreiben konnte.
Sie beschreiben tatsächlich unbeschwerte Sommer und Winter, die Sie dort in den 70er Jahren verbracht haben. Ihr Roman Morenga ist dort entstanden, Herr Tim. Sie beschreiben aber auch, dass die Militärjunta ihre Schatten dann in ihre Idylle geworfen hat. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn Sie darauf zurückschauen, diese räumliche Nähe einer gelebten Utopie zum Totalitarismus, hat das jetzt im Rückblick für Sie ja was Sinnstiftendes?
Also insofern sinnstiftend kann man nur sagen, aus der Negation heraus. Nicht? Das ist, als wir da waren, war das noch nicht so deutlich, wurde dann immer deutlicher. Und im Nachhinein, also als wir schon nicht mehr dorthin fuhren, kam dann das ganze Entsetzen. Und das stellt natürlich solche wirklich idyllischen Momente, also die sehr innig waren, auch in Frage. Und das gilt, glaube ich, für viele Momente, in denen man glücklich ist und sein Glück hat. Also in dem Moment, wo man aber nur allein dieses Glück hat und sieht und erlebt, dass andere nicht an diesem Glück partizipieren, ist immer dieser bittere Geschmack dabei. Und ich meine, das gilt auch für unsere Gesellschaft. Wir leben in einer sehr guten Situation, also sehr gesichert hier in Deutschland. Aber es ist zugleich eben auch dem geschuldet, dass in Afrika, in Lateinamerika, in Beständen eine enorme Armut herrscht. Also das muss man immer mitbedenken. Deshalb muss man nicht sauertöpfisch werden, sondern das ist ein Appell, dass es zu ändern ist. Und das ist dieses Moment, glaube ich, auch der Utopie, die das beides in sich trägt. Dystopie und aus der Dystopie, also dem Schrecken heraus, etwas anderes will.
Herr Tim, ist Ihr langjähriges politisches Bewusstsein, Sie sind, das kann man durchaus so sagen, ein Kind der 68er Jahre. Sie haben Benno Ohnesorg noch gekannt. Sie waren eine Weile lang Mitglied der DKP. Die Studentenbewegung hat sich ja ganz besonders auch um Utopien gekümmert. Glauben Sie, dass heute sowas fehlt? Glauben Sie, dass wir die Lust, den Geschmack an Utopien verloren haben?
Ich denke, zumindest ist das nicht mehr so im Vordergrund, dass man diese Lust verspürt. Und das, da haben Sie vollkommen recht, diese Lust, sich und etwas zu verändern zum Besseren hin. Also zu mehr Offenheit, zu mehr Demokratie, zu mehr Verständnis für andere Gruppen, für Randgruppen, denn das alles war ja Teil auch der 68er-Bewegung, nicht? Dass man für die dritte Welt einstand, also Internationalität, dass man auch für Randgruppen das Recht der Homosexuellen also forderte, etwas schwach war damals die Gleichberechtigung, aber auch die begann, also weil die Frauen im SDS gegen diese ewigen Männer, die Sprecher waren des SDS, mobilisierten und damals sogenannte Weiberräte gründeten. Also das, denke ich, das fehlt schon als starke Kraft. Aber ich sehe bei vielen Menschen inzwischen, gerade jetzt mit diesem Rechtsruck, auch bei jungen Menschen, dass da doch eine Gegenkraft entsteht. Und ein Moment ist sicherlich auch diese Bewegung, die entstanden ist mit dieser Greta in Stockholm, die sich hingesetzt hat mit so einem Plakat und die Schule geschwänzt hat am Freitag für die Zukunft, also so ein Insistieren auf Zukunft. Nicht? Also das heißt ja auch, dass man gezwungen wird, eine Politik zu machen im Interesse der Menschen, die auch die Natur so richtig mit versöhnt und nicht einfach nur Raubbau treibt.
Sie begleiten diese Bundesrepublik als Autor seit fast 5 Jahrzehnten. Sie haben wichtige Bücher geschrieben, die sich mit der NS-Zeit beschäftigen. Am Beispiel meines Bruders von 2003 versucht zu ergründen, warum Ihr älterer Bruder der Waffen-SS-Division Totenkopf beitrag. Aber, Herr Tim, besondere Bekanntheit, auch besondere Beliebtheit verdanken Sie einer Novelle, die wirkt, als wäre sie mit leichter Hand geschrieben, die Entdeckung der Currywurst von 1993. Ich frage mich, wenn ich Uwe Timm wäre, würde mich das jucken, dass ich bekannt bin für eines meiner leichten, heiteren Bücher?
Nein, das stört mich gar nicht, also wirklich nicht. Ich denke, das ist eine Form in meinen ganzen Büchern, die vielleicht auf eine eingängige Weise etwas vermittelt über diesen Umbruch, die Kapitulation 1945, aber die zugleich etwas über Wahrheit und Lüge erzählt. Nicht? Denn das darunter gelegt ist natürlich diese Frage, was ist Wahrheit, was ist Lüge, wie kann man täuschen? Denn die Frau, die diesen Deserteur bei sich zu Hause aufnimmt, erzählt ihnen ja immer eine Geschichte, die nicht stimmt, nämlich dass der Krieg weitergeht, sodass er, der Liebhaber, bei ihr bleiben muss, nicht? Bis sie die Fotos der Konzentrationslager sieht. Und dann bricht das eben ab, die Geschichte, also diese Liebesgeschichte. Aber auf der anderen Seite, darunter, was so gar nicht gesehen wurde, das ist ja gut besprochen worden, das Buch. Ich kann mich gar nicht beklagen und tue es auch nicht. Aber was da gar nicht gesehen worden ist, darunter liegt natürlich die Geschichte von Odysseus und der Kirke, wohin er verschlagen wird und die ihn für ein Jahr behält und aufnimmt. Und dieser sozusagen der Odysseus-Strang, dieser junge Mann, der nach Hause will und den sie festhält, das ist irgendwie dieser Subtext, würde man als Germanist sagen, der ist da, glaube ich, nie gesehen worden. Aber damit müssen sich jetzt die Schüler auseinandersetzen.
Herr Tim, Sie werden in Kürze, das darf man verraten, 80 Jahre alt, am 30. April. Sie blicken auf ein reiches Schaffen, ein langes Leben zurück. Gibt es etwas, wofür Sie besonders dankbar sind?
Ja, einmal, dass ich eine wunderbare Frau gefunden habe, mit der ich jetzt 50 Jahre verheiratet bin, und dass die Kinder gesund sind und wir uns mit den Kindern gut verstehen und dass ich gute Freunde habe, alte Freunde, also über 50, 60 Jahre. Und ich bin auch dankbar, dass ich so von meinem Schreiben leben kann, dass ich also unabhängig bin. Da bin ich insofern den Lesern dankbar, die Bücher kaufen, lesen und offensichtlich auch weiterempfehlen.
Das sagt Uwe Timm im Gespräch über seinen neuen Essayband »Der Verrückte in den Dünen« über Utopie und Literatur, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, 256 Seiten gebunden, kosten 20 Euro. Ebenfalls dort erschienen ist ein Buch mit Glückwünschen von 25 Autorinnen und Autoren an Uwe Timm. Am Beispiel eines Autors heißt das Buch, herausgegeben von Kerstin Kleber und Helge Malchow. Und das war's für heute im Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell und unter anderem einem Beitrag über Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen. Es begrüßt Sie dann am Mikrofon Arndt Reuning. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.